und herzlich willkommen heute bei Chaos Radio München, Folge 24, nach der 23 sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge 23. Ich glaube, das war die Sendung mit der höchsten Informationsdichte in den ersten 10 Minuten. Ja. Heute soll es um das Thema Amateurfunk gehen. Und dazu habe ich hier ins Studio eingeladen Hans und Chris.
Hallo. Hi.
Hallo.
Ja, also vielleicht stellen wir uns kurz vor. Also ich bin der Chris, Amateurfunk-Rufzeichen DL1COM. Und naja, wir sind auf die Idee mit der Amateurfunk-Sendung gekommen, weil wir erst kürzlich hier im Club bei uns im MUCCC eine eigene Clubstation aufgebaut haben und uns da regie beteiligt haben. Und dann dachten wir, wollen wir das Thema mal ein bisschen publik machen und vielleicht auch andere Leute dafür interessieren.
Jo, ich bin der Hans. Mein Rufzeichen ist DC1MIL. Habe jetzt auch seit längerer Zeit eine Amateurfunklizenz, also schon seit den 90ern, ist dann bei mir aber auch ziemlich eingeschlafen und auch jetzt eben durch die Aktionen hier im Club ist das Ganze wieder hochgekommen und werde wieder um einiges aktiver in der Hinsicht.
Ja, ihr seid jetzt beide Mitglieder bei uns, wie lange schon so grob oder was ist denn so eure Themen, wenn ihr jetzt euch nicht mit Amateurfunk beschäftigt?
Also wir sind eigentlich beide gleichzeitig Mitglied geworden.
Circa, ja, genau.
So, das war Juli oder August?
Ja, vergangenen Jahres.
Genau.
Wir sind eben auf die ganze Sache gekommen, weil wir uns eigentlich schon lange mit Hacken, Basteln, eben auch Amateurfunk beschäftigen. Und dann haben wir eben uns mal hier rumgetrieben und haben das ganz toll gefunden. Und naja, seitdem sind wir hier fast nicht mehr wegzukriegen, sind eigentlich 2-3 Mal die Woche immer vor Ort. Und haben eigentlich ganz viele lustige Projekte, wie zum Beispiel noch eine Strickmaschine, die wir automatisiert haben.
Ja, können wir ja mal eine andere Folge drüber machen.
Genau, da haben wir noch was in der Pipeline. Genau, nee, es passt eigentlich gut zusammen. Also, wie wir vielleicht später noch hören werden, die ganze Amateurfunkgeschichte, die ist auch so ziemlich bastelmäßig und Eigenbau und selber forschen und entdecken angehaucht und das überschneidet sich vom Themengebiet eigentlich auch ziemlich mit dem, was der Chaos Computer Club im Generellen macht. Und von dem her gibt es da einige Synergien, wie man so schön sagt.
Ja. Also, was ist denn Amateurfunk? Oder, na, okay, manche sagen ja irgendwie, nee. Wie heißen die Leute, die es machen? Funkamateur oder nicht Amateurfunker?
Genau.
Geht da was danach da?
Das ist sehr wichtig, ja.
Also das sind quasi Menschen, die den Amateurfunkdienst betreiben und sind keine Amateure. In der Hinsicht also...
Die wissen schon, was sie tun.
Sozusagen. Genau, also Amateure in Sicht von sind keine kommerziellen, professionellen Funker, die es quasi hauptberuflich machen, sondern eben als Hobby. Und ja. Das ist ein wichtiges Stichwort, das ist ein Hobby. Es ist halt so... Also das Hobby kann halt prinzipiell erstmal nicht jeder betreiben, grundsätzlich. Man muss dafür eine Prüfung ablegen, die Amateurfunkprüfung, dass man das Amateurfunkzeugnis bekommt, um an dem Amateurfunkdienst quasi teilnehmen zu können. Das sind so die offiziellen Dinge, die man dafür tun muss. Oder kommen wir später auch nochmal genauer drauf, was man da alles tun muss. Ja. Und das Grundprinzip, also das Hauptziel überhaupt eines Amateurfunkers, was der machen möchte, ist eine Funkverbindung eben mit anderen Amateurfunkern aufbauen. Das ist so das Grundprinzip, das Hobby, das macht Spaß und dafür eben verschiedenste Technologien und Wege und Mittel zu finden und damit zu experimentieren.
Genau, also es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an Ausprägungen im Amateurfunk, also wie du gerade schon gesagt hast, die reinen Gespräche, die Funkverbindungen, nicht nur Gespräche mit Sprache, sondern auch eben digitale Verbindungen, die eben die Eigenschaft haben, dass man prinzipiell mit weniger Leistung weiterkommt. Aber dann gibt es auch noch ganz, ganz lustige Sachen wie Verbindungen über den Mond als Spiegel oder auch Spiegelungen an Meteoriten schauen und so. Da werden wir später wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Auf jeden Fall, da kann sich jeder austoben, wie er will. Manche kaufen sich die Geräte und benutzen die, andere basteln die. Das ist eben auch eine Berechtigung, die man erwirbt, wenn man die Amateurfunklizenz macht. Man darf selbst gebaute Geräte verwenden. Und eben durch diese Lizenz wird einem eben zugetraut, okay, du hast die ganzen Regeln gelernt, du weißt, mit welcher Leistung du hier und da senden darfst auf verschiedenen Frequenzen. Und dann, tob dich aus. Und das macht es eben für so Bastler-Naturen eigentlich auch ziemlich beliebt.
Das ist auch noch so eine kleine Abgrenzung quasi zu anderen Funkdiensten, die jedermann betreiben kann, wie jetzt zum Beispiel der klassische CB-Funk.
Das ist das, was früher, oder ja, okay, ich glaube, die LKW-Fahrer haben das ja auch noch immer, genau, auf diesem CB von Kanal 9 oder was man sich halt früher dann immer mit, wo sich die Leute illegalerweise dann diese Booster oder sonst irgendwas gekauft haben.
Genau, wenn dann ein paar Italiener immer mit ihrem 1KW CB-Funk einmal quer über Süddeutschland gebrannt haben. Ja, also da ist es eben so, also jetzt mal nehmen wir einen CB-Funk als Beispiel, darf ich hier mit einer Leistung von maximal 4 Watt senden, nur auf einem ganz engen Frequenzbereich im, um die 27 Megahertz, darf nur Kaufgeräte, die mit einer Zulassung verwenden. Also das ist dann der, also ich weiß nicht, wie es heute so, früher war da eben dieser schöne Poststempel drauf.
Genau,
also,
die Bundesnetzagentur ist eben immer nur da federführend und verteilt eben die Lizenzen. Also wenn ich ein kommerzielles Gerät in den Verkehr bringen will, muss das eben zugelassen sein, dass das nicht auf irgendwelchen komischen Frequenzen losgeht, sondern eben nur auf den zugelassenen. Und dadurch wird eben auch sichergestellt, dass ich jetzt in den Elektronikhandel meines Vertrauens gehen kann und das benutzen kann, ohne mich auskennen zu müssen, mehr oder weniger. Walkie-Talkie.
Also bei CB-Funk sozusagen.
Genau.
Ja. Walkie-Talkies, wenn man sich's kauft, das muss ja nicht unbedingt CB-Funk sein, da gibt's ja auch noch anderes.
Genau. Genau, da gibt's jetzt eben, hat sich jetzt in den letzten Jahren so etabliert, weil eben da ein paar andere Frequenzbänder eben dafür zugelassen wurden, das PMR. PMR steht für privates, mobiles Radio, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich das in Englisch
Equivalent. Ja, Private Mobile Radio. Sendet auf, im 70-Zentimeter Band. Ein bisschen, also.
Was heißt denn Zentimeter genau in dem Kontext? Also, genau, was sind denn was für eine Länge wird denn da gemessen?
Genau, das ist die Wellenlänge. Also, es ist quasi so, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde.
Und
circa. Und wenn ich jetzt quasi zum Beispiel eben in diesem Bereich um die 440 Megahertz sende, das sind ja quasi 440 Schwingungen pro Sekunde, und wenn man das dann eben auf die 300.000 Kilometer circa verteilt, dann kommt man eben auf die Länge, dass eine Schwingung 70 Zentimeter lang ist.
Das heißt, diese 70 Zentimeter, das ist einfach nur ein anderer Begriff dafür, für die Frequenz sozusagen.
Genau, das ist einfach nur eins durch.
Ja, den entsprechenden Wert. Also man kann es direkt eins zu eins umrechnen.
Sagen, ja.
Genau. Okay. Ich hatte vorhin gesprochen im 70-Zentimeter-Band, also.
Genau, also PMR sendet eben 70-Zentimeter-Band, wo auch der Amateurfunk quasi sendet, allerdings auf anderen Frequenzen. Also der Amateurfunk sendet quasi zwischen 430 und 440 Megahertz und PMR beginnt dann bei 446 Megahertz. Also diese Bänder sind immer sehr breit, also ist es nicht so, es gibt kein 71-Zentimeter- und kein 72-Zentimeter-Band, sondern es gibt quasi das 2-Meter-Band. Und das geht dann bis zu einem gewissen Bereich, und dann gibt es halt irgendwann mal das 70-Zentimeter-Band, das dann eben einen gewissen Bereich abdeckt, und direkt an 70-Zentimeter-Band schließt dann das 23-Zentimeter-Band.
Das heißt, man hat einfach diesen ja,
Bereich.
Lichtwellen, ne? Okay. Ne? An sich, Licht ist ja auch nur so eine Art Funkwelle.
Prinzipiell genau, ja, nur auf einer wesentlich höheren Frequenz.
Ja, also man kann sich das ja wie so dieses Farbenspektrum vorstellen, und das hast du wahrscheinlich da unten auch.
Genau.
Du kannst es halt mit dem Auge nicht sehen.
Adaptiert würde man es vielleicht sagen, Amateurfunk ist irgendwo bei Gelb und PMR dann
bei Orange.
Genau, und so hast du halt diese einzelnen Bereiche eingeteilt. Also das eine, was jetzt im Farbspektrum Rot, Gelb, Grün oder sonst irgendwas wäre, ist da halt das 70-Zentimeter-Band, das 23-Zentimeter-Band und was ist da sonst
noch? Genau, so kann man das. Da gibt es eben Regulierungsbehörden, die sich dann eben zur Aufgabe gemacht haben, diese ganzen Frequenzspektren einzuteilen. Einmal natürlich für Behördennutzung, also für offizielle Nutzung,
also
für
militärische Feuerwehr, Nutzung. Das, was unter BOSS, genau. Teilweise BOSS-Funk, ja. Also Behörden genau. Oder so eine Sonderaufgaben, dann auch wieder bekannt ist.
Genau, und oder für Fernsehen, DVB-T, ja. Wie auch immer. Und
dass sich die Leute halt nicht gegenseitig stören.
Genau, oder? Also das kam dann auf, so circa bei der Jahrhundertwende, als Anfang des 20. Jahrhunderts das Funken modern wurde und auch sagen wir mal, wirtschaftlich genutzt wurde, war wohl ein ziemliches Chaos. Und jetzt kommt von dir das Wikipedia-Wissen. wohl auch durch den Untergang von der Titanic angetrieben, hätte man wohl mehr Leute retten können, wenn nicht so Chaos auf den Funkfrequenzen vorgeherrscht hätte. Und darauf angetrieben hat man irgendwie in Europa eine Regulierung begonnen. Und dann eben auch extra Frequenzbereiche für den Amateurfunk und überhaupt quasi abgespalten. Und naja, das ist immer noch ein großes Thema jetzt auch zurzeit, dass die Amateurfunker drum kämpfen müssen, dass ihnen quasi diese Frequenzbereiche nicht weggenommen werden, weil jeder Handyhersteller oder die ganze Handyindustrie wird natürlich auch gern noch andere Bänder benutzen. Und da braucht man eben auch sozusagen eine Lobby, die dann die Interessen vertritt.
Das heißt, es gab immer so in jedem Band einen gewissen Bereich für den Amateurfunk, wo die rumexperimentieren konnten, wo die ja neue Hardware bauen konnten können und die da ausprobieren sozusagen und so weiter.
Es ist ja im allgemeinen Interesse. Also einerseits will man natürlich immer Leute haben, die sich damit beschäftigen. Andererseits gibt es auch noch sowas wie den Amateurfunk-Notfunk.
Ja, ich denke, zu den verschiedenen Betriebsarten kommen wir dann
genau, noch. Genau, eben. Genau.
Was eben auch noch ist, also es ist immer nur so, dass im 20. Jahrhundert hat nicht jeder gefunkt. Es gab den Amateurfunk, dann gab es die Fernsehsender, die Radiosender.
Da war noch genügend Platz sozusagen.
Und jetzt ist halt mittlerweile so, jeder hat im Endeffekt ein Funkgerät in seiner Hosentasche stecken mit dem Handy, und es werden halt immer mehr, und das Frequenzspektrum im GSM-Bereich, man sieht ja jetzt durch die freigewordenen DVB-T-Frequenzen, wurde jetzt auch das 700-800 MHz Spektrum frei, das haben sie natürlich gleich die Mobilfunkhersteller weggeschnappt für teures Geld. Und da muss eben auch der Amateurfunk langsam eben verteidigen, sich gegenüber. Mhm. Es ist auch eben so, jetzt ist ein Frequenzbereich, kann auch nicht unbedingt exklusiv genutzt sein. Beispiel,
zum Beispiel.
Es gibt eben, sagen wir, da hat zum Beispiel ein gewisser Dienst einen Vorzug und andere Dienste sind untergelagert. Das heißt, es gibt Frequenzbänder, da darf ich im Amateurfunk senden, aber eben nicht als exklusiv, sondern ich muss darauf achten, dass ich andere Dienste, die da wichtiger gestellt sind, höher gestellt sind, nicht störe. Sowas gibt es zum Beispiel. Mhm. Beispiel ist zum Beispiel auch das im 5 GHz Band, da wo ja ist ja ein offenes, freies Band, wo ja jeder senden darf.
Das sind ja, da wo dann zum Beispiel diese WLAN, also wenn es dieses,
genau,
dieses A-WLAN oder also das 5 GHz WLAN,
genau,
da ist ja auch so, dass das die heutigen Geräte das halt so angebaut ist, dass die automatisch dann, wenn da irgendwas anders ist, dann eben den Kanal verlassen, weil der andere
verzögert. Also da darf ich als Amateurfunker auch drauf senden in diesem Frequenzband.
Ja, es gibt halt wahrscheinlich einen bestimmten Bereich,
wie genau, ihr senden dürft. Aber da darf ich dann auch mit höherer Leistung senden, wie jetzt zum Beispiel normale WLAN-Router, aber ich bin da eben nicht exklusiv alleine in diesem Band unterwegs. Also damit muss man sich dann eben abfinden.
Gut, das heißt, zusammenfassend, wir haben diese Bänder, die man sich, wir haben diese Bänder und darin kann man sich gibt es verschiedene Kanäle, sozusagen, die dann eine Frequenz haben. Und für die, es gibt Amateurfunkbereiche, es gibt ISM-Bereiche, also da, wo jeder senden darf, sozusagen, wo das WLAN und das, diese PML-Geräte senden. Und es gibt eben den ganzen Rest, den man sich extra mal registrieren muss, sozusagen.
Genau.
Den man Lizenz beantragen muss, dass man
das diesen genau
Ding das exklusiv hat bei der Bundesnetzagentur für Regulierungsstelle für Posttelegram und Direkt-DP oder sowas. Okay. So, und wenn ich jetzt so Amateurfunkbänder nutzen darf, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt Amateurfunker und ich funk dann da rum, sondern da muss ich ja irgendwie eine Führerscheinprüfung oder sowas machen, oder?
Genau. Also, die Prüfung legt man eben ab, um auch eben eingebaute Geräte zum Senden zu benutzen oder überhaupt um zu senden. Denn hören darf jeder, hören kann man niemanden verbieten, wenn ich einen Empfänger habe, einen Radioempfänger oder wie auch immer, den ich auf bestimmte Frequenzen drehen kann, gut, dann höre ich es eben. Und der Trick eben an der Amateurfunklizenz ist eben das Senden. Und da kriegt man eben diese ganzen Geschichten mit Bändern und Primärnutzung und wie man sich verhalten soll, mit welcher Leistung man auf bestimmten Frequenzen senden darf und so beigebracht. Aber nicht nur das, also auch technische Details, wie eben Empfänger aufgebaut sind, wie Sender aufgebaut sind, wie Sprache überhaupt vom Mund bis zu einer Funkwelle kommt. Also also eigentlich das komplette Spektrum, das von A nach B, nach C, nach D, bis Z runter, das man eigentlich verstehen muss, um Spaß zu haben.
Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber bei mir damals in den 90ern, als ich meine Prüfung gemacht habe, hat die Prüfung aus drei Teilen bestanden. Das war einmal der technische Teil, wo man eben sowas lernt. Dann der rechtliche Teil, wo eben alles Rechtliche, was darf ich? Und dann der Betriebsteil, wo quasi mir gezeigt wird oder wo ich zeigen muss, dass ich weiß, wie ich mich verhalte. Weil es gibt auch gewisse, teilweise geschriebene, teilweise ungeschriebene Gesetze im Amateurfunk, wie man sich verhält, was darf ich sagen, was sage ich überhaupt, was wenn ich jemanden suche, wie zum Beispiel ja, wenn ich einen allgemeinen Funkruf starte, das heißt, ich weiß noch nicht mehr, wen ich funke, ich kann entweder den Chris direkt rufen oder ich kann jetzt einfach mal sagen, okay, ich bin da, sprich mit mir, dass ich dann eben CQ, CQ, CQ.
Also diese genau. Regeln, dass es halt, dass man halt immer so, also ich kenne das zum Beispiel bei der Feuerwehr damals, das ist immer so, da heißt man als Handfunkgerät Florentine und dann sagt hast halt eine Nummer. Und dann sagst du halt zum Beispiel Florentine 5, wenn ich das jetzt selber bin, ruf Florentine 6 oder sowas.
Genau.
Das ist oder für einfach so eine Art Protokoll würde man wahrscheinlich
genau,
in unseren
genau.
sagen, dass halt klar weißt, okay, der ist jetzt, also man sagt am Ende immer Ende, beziehungsweise im Amerikanischen, weil das ist Roger oder irgendwie sowas, kennt man aus den Filmen ja immer. Oder, ja.
Dass genau. man halt zum Beispiel... Es gibt quasi international und auch nationale Gesprächsabläufe, wie so ein Gespräch aufgebaut ist, also einerseits kann es natürlich einfach nur darum gehen, irgendwie eine Verbindung zustande zu bekommen und sich dann darüber freuen, dass man jetzt von Deutschland bis um die halbe Welt geschafft hat. Oder manche nehmen das halt tatsächlich her, um zu kommunizieren. In der deutschen Raum gibt es welche, die treffen sich quasi auf einer Frequenz und halten da ihren Tratsch ab am Abend.
So eine Art also, Stammtisch
virtuell. Genau, also Ausprägungen gibt es da wiederum genug. Mhm.
Genau, und den Amateurfunk gibt es dann auch noch eben diese Prüfungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und verschiedenen Klassen. Also mittlerweile gibt es nur noch zwei Klassen, die Klasse A und die Klasse E. Also die Klasse A ist quasi die schwierigere, da muss man mehr Fachwissen haben, auch gerade was die Technik angeht. Während die Klasse E jetzt eher ein bisschen simpler ist mit Multiple-Choice-Fragen und allgemein eben quasi ohne, also mit weniger Lernaufwand und mit weniger Fachwissen und Können quasi schaffbar ist. Der Unterschied ist, dass ich eben mit der Klasse A mit mehr Leistung senden darf und mit der Klasse E mit weniger Leistung. Das ist heute der Unterschied. Als ich die Prüfung damals gemacht habe, da gab es die Klassen 1, 2 und 3. Da war so, 3 war die niedrigste, die wurde da gerade, ich glaube 1997 mehr eingeführt. Als eben diese untere Klasse mit Multiple-Choice, was jetzt quasi die Klasse E ist, das hat man damals gemacht, weil ich gemerkt habe, ach du Scheiße, die Leute wollen nicht mehr Amateurfunken. Es werden immer weniger, da müssen wir irgendwas machen. Den Leuten ist die Prüfung zu schwierig, zu komplex. Dann haben wir quasi die Jugend wieder zurückgeholt oder versucht, die Jugend quasi wieder zum Amateurfunk zu bringen, indem man den Einstieg einfach leichter macht.
Okay.
Und dann gab es die Klasse 1 und 2, die waren exakt dieselben Prüfungen. Also ich habe damals die Klasse 2 gemacht. Der Unterschied war, für die Klasse 1 musste man noch morsen können. Und der Unterschied in Ausführung war, dass ich nur mit der Klasse 1 auf Kurzwelle senden durfte, also im Bereich unter 30 MHz. Das war quasi exklusiv der Klasse 1 vorbehalten. Das ist eben heute alles auch nicht mehr so. Also.
Genau. Das heißt, für die Klasse A, was jetzt 1 und was jetzt
1 und 2,
okay, genau. Muss man nicht mehr mausen dann sozusagen.
Genau. Mausen ist generell optional mittlerweile.
Okay. Das war auch damals, das hat man ziemlich kurz, ich glaube 1 oder 2 Jahre, nachdem ich die Lizenz gemacht habe, haben eben die Klasse 2 abgeschafft. Es gab dann nur noch 1 und 3 und hat quasi alle, die vorher die 2 hatten, ohne eine Mausprüfung machen zu müssen, auf die 1 angehoben. Mhm. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren
mal umbenannt,
hat man sie dann in A und E geändert. Ja. Ist international, das man hat es internationalisiert. Das ist wie Bachelor Master.
So können wir es ausdrucken. Genau, kurz hinweisen, also die Prüfung ist auch bei der A noch Multiple Choice. Also ich habe sie erst vor 3 Jahren gemacht oder so.
Ja.
Und es ist immer noch Multiple Choice, aber man muss halt hier und da mal was ausrechnen. Und
Also hat so Freitextfelder, wo man nicht dann eintragen muss sozusagen.
Ich glaube sogar, die errechneten Werte gibt es halt dann 3 bis 5 Werte, die man ankreuzen könnte. Okay.
Gut, aber im Prinzip ist wieder eine Führungsscheinprüfung, man hat diesen Fragenkatalog.
Exakt.
Den übt man im Vorhinein und man kriegt dann sozusagen eine Auswahl dieses Fragenkatalogs in der Prüfung dann dargeboten.
Genau, und es gibt eben Angeboten von diversen lokalen Vereinen oder von anderen Institutionen Kurse, um sich das eben anzueignen. Es gibt auch super Webseiten im Internet, bei denen man sich das alleine aneignen kann. Gut, wenn man irgendwie so einen technischen Hintergrund hat, tut man sich vielleicht bei manchen Fragen ein bisschen leicht, aber prinzipiell ist das alles machbar. Mit ein bisschen Mathematik und ein bisschen Interesse ist das eigentlich alles kein Problem. Und ja, der Unterschied eben von E zu A, wie gesagt, verschiedene Leistungen mit E darf man eben auf bestimmten Frequenzen gar nicht senden oder nur mit eingeschränkter Leistung. Und bei der Lizenz A ist dann eigentlich im Prüfungsbereich der betriebstechnische Teil genau der gleiche, weil so Gespräche abwickeln und wissen, wo man senden darf, das müssen ja beide. Und der technische Teil ist eben viel mehr ausgeprägt. Also da geht es dann eher um die Modulation, um Sender- und Empfängerbau, genau.
Mhm. Ihr habt ja vorhin jetzt nach allen Namen so seltsame Buchstaben-Zahlen-Kombinationen da genannt. Das ist ja sozusagen euer Autokennzeichen, jetzt um wieder auf das Führerschein-Ding zu kommen. Das kriegt man auch dann nach der Prüfung.
Die bekommt man dann, wenn man die Prüfung eben bestanden und abgelegt hat, bekommt man eben das Rufzeichen zugeteilt. Also jetzt zum Beispiel jetzt bei meinem Rufzeichen war es damals eben die Regel so, also mein Rufzeichen ist DC1MIL. Da war es so, D steht für Deutschland. Das C in dem Fall, also bei Deutschland hat einen Größenbereich von DA bis D, ich glaube sogar bis DZ.
Bis DM.
Bis DM.
Ja, kann man natürlich wieder nachschauen. Ja,
genau. C stand damals für die Klasse, die ich hatte. Also C war eben Klasse 2. 1, die Zahl, ist einfach nur eine Zahl. Ab 1 bis 9. 0 ist besondere Station vorbehalten. M steht für München, weil ich die Lizenz in München abgelegt habe. Und das IL war dann wieder frei wählbar. Also ich konnte quasi die eine Zahl und das I und das L frei wählen und der Rest war quasi vorgegeben.
Ist aber, glaube ich, in der Zeit anders, oder?
Genau.
Mittlerweile, man kann sich eben auf Wunschrufzeichen bewerben. Der Präfix, also die beiden ersten Stellen, das kann auch nur ein Buchstabe sein, den kann man sich in gewissen Rahmen, eben sofern es zur Nationalität passt, auswählen. Und die letzten 2 bis 3 Buchstaben sind dann Wunsch. Es gibt aber so, wie du gerade erwähnt hast, manchmal so den Trick, dass man Initialen und Ort oder wie auch immer wählt. Oder
genau, also bei mir war eben das M Pflicht, also vorgeben und das IL, habe ich mir damals gedacht, Englisch, Miller und ja.
Okay. Da gibt es dann auch eine Datenbank, wo man das nachschlagen kann, wo die einzelnen Funkamateure dann...
Also bei der Regulierungsbehörde sind die deutschen Kennzeichen alle gelistet, auch mit Adresse und allem drum und dran, wo die Station, also man muss dazu sagen, man hat quasi eine Adresse, wo seine Station ist. Die muss man auch angeben, auch wenn man nur ein reines Handfunkgerät hat und keine Feststation hat, dann ist einfach der Wohnort seine Station. Da muss man auch eine Gebühr dafür bezahlen, dass man die
Station betreiben darf.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ja die kostet, es wird abgebucht.
Um die 70 Euro.
Ja, das ist wahrscheinlich wie der Rundfunkbeitrag ja auch.
Ja, also da geht es einfach darum, damit offiziell ist es einfach der Beitrag, damit sichergestellt ist, dass alles mit rechten Dingen vor. Okay. Das ist einfach nur, man muss halt einfach eine Lizenzgebühr dafür bezahlen. Und ja, die wird einfach jährlich abgebucht von der Regierungsbehörde für Telekommunikation und Post.
Wenn, oder, das war, glaube ich, der alte Name. Also
ja, Bundesnetzagentur. Bundesnetzagentur, genau. Ach, alles ändert sich, ich werde alt. Genau, ja. Dazu eben parallel gibt's eben, kann man auch noch in diversen Vereinen dann eben Mitglied sein, Amateurfunkvereinen. Da ist jetzt zum Beispiel der größte in Deutschland ist der DARC, in dem Fall, also Deutsche Amateur Radio Club.
Gibt es da mehrere davon jetzt in Deutschland?
Ja, es gibt noch ein paar kleinere, also Vereinigungen, wo ich jetzt...
Aber eigentlich relevant ist ja. Nur der DARC.
Genau, ja. Der ist quasi auch ist international angesiedelt, also ist quasi so wie die Lufthansa die deutsche Fluggesellschaft ist der DARC, der Deutsche Amateurfunkclub. So kann man sagen. Es gibt zwar auch Air Berlin, aber das interessiert dann halt in den USA niemand.
Und wobei, also die Lufthansa, okay,
na, das war ja, kurz einfach nur ein schlechter Vergleich. Ja. Genau, und der DARC, also man muss da kein Mitglied sein, man kann Mitglied sein, also ich persönlich bin Mitglied, auch historisch bedingt, weil es einem damals irgendwie gesagt wurde, ja, da wird man halt Mitglied. Also ich bin auch immer noch historisch jetzt nicht hier in München angesiedelt, weil ich ursprünglich aus Augsburg komme, sondern jetzt quasi in Friedberg bei Augsburg im T19 Mitglied. Also muss ich kurz sagen, der DRC ist in Distrikte unterteilt. Es gibt einen Distrikt Oberbayern, das ist zum Beispiel C, ein Distrikt Schwaben, das ist T und so weiter. Gibt es halt verschiedene Distrikte deutschlandweit eingeteilt ist und da gibt es eben einzelne Vereinigungen und da ist jetzt zum Beispiel
Ortsverbände dann.
Genau, so Ortsverbände gibt es dann eben, da gibt es zum Beispiel jetzt in München den C18 oder.
Wobei das C dann wieder dieser Distrikt
ist. C ist Distrikt Oberbayern und 18 ist einfach eine fortlaufende Nummer. Der allererste Verein in Oberbayern war der C01.
Ja.
Und ja. Und ja, der DRC ist eben so, ja, ein bisschen so, man könnte sagen, der ADAC des Amateurfunks.
Ich hoffe, weil der Vergleich
er macht eben auch Lobbyarbeit in der Politik. Also er ist quasi, ich muss mich als Amateurfunker nicht selber darum streiten, dass jetzt irgendein Frequenzbereich eben für den Amateurfunk frei bleibt, sondern das übernimmt dann eben der DRC und seine internationalen Vereinigungen für einen. Ja.
Genau, und davon abgesehen ist eben auch sonst sehr nützlich, weil man eben sich erstens mal mit anderen austauschen kann, zweitens haben wir eben noch so Vorteile wie zum Beispiel eine Versicherung, also wenn man selber wirklich irgendwie einen Antennenaufbau auf sein Dach schraubt, wenn es der Vermieter erlaubt oder wenn man ein Haus hat, kann es ja irgendwie durch Wetterschäden oder was auch immer zu komischen Forderungen kommen und der DRC bietet da eben auch dann im Rahmen von der Mitgliedschaft quasi eine Versicherung an und noch weitere Sachen. Also man kann sich da mal informieren. Man muss dazu sagen, es mag nicht jeder, weil es manchmal auch so die Einstellung ist, okay, das ist so ein alter, angestaubter Verein, wo lauter alte Leute drin sitzen. Man sollte sich zumindest mal anschauen.
Ja, was jetzt zum Beispiel auch noch bietet, sind so Geschichten wie zu, Amateurfunk ist auch ein Sport in Hinsicht, wenn man so sehen kann, ist eher ein Sport wie Schachspielen, aber es gibt jetzt zum Beispiel so Diplome, die werden auch größtenteils über den DRC organisiert. Diplom ist zum Beispiel, ja, ich habe schon mal mit Amateurfunkern aus allen Distrikten in Deutschland gefunkt. Also von A bis X durch und bekomme dann mein Deutschland-Diplom.
Also eine Art Wettbewerb,
ja, das kann ich mir dann, an die Wand hängen. Oder ich habe mit allen ITU-Regionen auf der Welt schon mal gefunkt.
Also, ein bisschen die Gamification des Amateurfunks.
Genau, Länder sammeln, Kontakte sammeln, ja. 10.000 Kontakte mit Amerika, keine Ahnung was.
Genau, da gibt es eben... Das macht eben auch der DRC größtenteils. Es gibt quasi als Beweis, dass ich mit ihm gefunkt habe. Ich kann nicht erzählen, ja, ich habe jetzt mit 500 Amis gefunkt die letzten 2 Jahre. Kann ich ja jedem erzählen. Deswegen gibt es eben sogenannte QSL-Karten. Das ist im Endeffekt wie eine Postkarte. Also ich habe jetzt eine QSL, wenn ich jetzt mit Chris gefunkt habe, dann schicken wir uns gegenseitig QSL-Karten zu, auf denen quasi draufsteht, Datum, Frequenz, welches Rufzeichen, mit welchem Rufzeichen, mit welcher Technik, wie die Verbindungsqualität war, schreibe ich dem auf der Rückseite drauf. Und das ist dann quasi so der Beweis, dass diese.
Das heißt, auf Gespräch der Vorderseite ist dann ein Foto von einer
Station. Genau. Also man kann, die Vorderseite ist komplett frei gestaltbar, kann ihr machen. Also die meisten haben immer ein Foto von sich, von ihrer Station oder von ihrer Antennenanlage oder alles Mögliche drauf und eben Rufzeichen. Und, ja, das schickt man sich dann eben gegenseitig zu. Und das läuft eben auch zum Beispiel über den DRC.
Also dass man nicht selber als das Porto zahlen muss, sondern
gibt es
dann einfach
einen Stapel. Und zweitens weiß man die Postaladresse eigentlich nicht. Also man hat ja nur das Rufzeichen, man weiß, okay, in welchem Land ist das. Und deswegen gibt man dann seine QSL-Karten zum Beispiel bei seinem Ortsverband ab und die wickeln dann den ganzen Versand an, den Ortsverband der Gegenstelle sozusagen ab. Und naja gut, also.
Da kann man deinen Leuten seine QSL-Karten, die so angekommen ist, zeigen und kann dann wirklich nachweisen, ich habe
genau den
Kontakt gehabt.
Ja, wenn man so vielleicht die erste QSL-Karte hebt sich wahrscheinlich jeder auf, weil das halt doch was Besonderes ist. Gut, bei so innerdeutschen Verbindungen macht man es in der Regel gar nicht mehr, außer es war Verbindung mit irgendeiner Sonderstation, mit irgendeiner Clubstation, wie zum Beispiel unsere. Oder manchmal gibt es auch zur Fußball-WM Sonderstationen oder Sendung mit der Maus oder wie auch immer. Sowas ist dann schon toll. Oder ja, eben dann, wenn es über See geht.
Ja, das letzte Groß in Deutschland war, glaube ich, während der Frauen-WM. WM. Da gab es eben Amateurfunkstationen in jedem quasi Austragungsort eben und da haben eben nur Frauen gefunkt.
Okay.
Was auch was Besonderes ist. Also es ist irgendwie schon ein bisschen eine Männerdomäne, muss man dazu sagen, warum auch immer. Ja. Aber es wird schon vorangetrieben, dass auch weibliche Operators quasi mitmachen, weil, wie gesagt, man muss jetzt. Also es ist ja eigentlich nicht irgendwie nur technisch, falls man jetzt sagen würde, als Frau, da kenne ich mich eh nicht aus. Erstens ist das ja sowieso nicht mehr der Fall und zweitens kann da jeder mitmachen. Mhm. Und da gab es eben auch, also nochmal zurück zu dieser Sonderstation Fußball, Frauen-WM, gab es eben auch ein Diplom. Wenn man alle Stationen gesammelt hatte, kann man sich dann eben auch wieder ein Diplom zuschicken lassen.
Also ich persönlich habe kein Diplom.
Kein einziges?
Nein. Nee, das war auch nie, also es war, also mein Ziel war nie, also wie gesagt, das sind verschiedene Ziele. Manche wollen möglichst viele Verbindungen, also meine Motivation ist ganz klar reines Technische. Also das Können, die Möglichkeit, das ist einfach echt krass. Ich meine, heutzutage mit dem Internet ist es zwar kein Problem, mit jemand aus Australien zu skypen, aber die Tatsache eben, dass ich zum Beispiel mal mit dem Scheich vom Oman mit einer direkten Funkverbindung, ohne dass, es war nichts dazwischen, nur meine Antenne, seine Antenne und dazwischen war eben nur Luft und dann mit ihm quasi direkt zu kommunizieren, das war dann schon irgendwie, das ist irgendwie für mich das Faszinierende an der Geschichte auch ein bisschen.
Ja.
Und einfach die, und auch die verschiedenen technischen Möglichkeiten, die dahinter steht. Also da ist auch so, wie ich damals mal Amateurfunker gekommen bin, das war, da war ich auf einer Messe in Augsburg, die Hobby und Freizeit, das ist quasi so eine kleine Standardmesse, wo eben alles Mögliche war, da war eben auch der, eine Amateurfunkstation vertreten und ich fand das völlig faszinierend, dass die haben damals eben noch, also eine Digitaltechnik Packet Radio betrieben,
Wo
quasi IP-ähnliche Pakete über Funk übertragen wurden. Und das hat mich fasziniert, sowas, also diese Möglichkeiten. Und das war eben so der Hauptgrund, warum ich die Lizenz gemacht habe. Nicht, weil ich jetzt mich am Wochenende hinsetze und hier die halbe Welt anfunke, nur mit kurz Hallo, ja, schön, gut, Five and Nine und ja.
Einfach von ohne irgendein Relay dazwischen und das weiterleiten, von A nach B zu kommen.
Auch ja, also auch mit Relays und ich meine, allgemein einfach die Technik hat mich fasziniert.
Okay. Du hattest ja gerade schon angesprochen mit dem Internet. Hört man das so ein bisschen wahrscheinlich schon, ne? Dass die Jugend, dass das Internet die Jugend immer für wo klaut?
Ja, vermutlich. Also ich meine, ich zähle mich selber auch noch ein bisschen zur Jugend. Ja. Also ich weiß nicht, wie es früher war. Ich weiß nicht, wie die Jugend früher getickt hat, als das Telefonieren noch sauteuer war und ob das der Hauptgrund eben war, eine Amateurfunklizenz zu machen, um die Möglichkeit zu haben, weltweit zu kommunizieren, ohne irgendwelche extremen Kosten davon zu tragen. Und kann schon sein, dass das ein Ansporn ist, der heute definitiv fehlt, weil, wie gesagt, mit jemandem zu skypen ist kostenlos und für jeden möglich, ohne großen Aufwand. Also. Und ja, deswegen, man merkt schon, dass die Altersstruktur im Amateurfunk teilweise ein bisschen demografisch ziemlich nach hinten losgeht.
Ja, aber man muss dazu sagen, eben auch wieder DRC oder was auch immer, also die versuchen schon auch relativ viel Jugendarbeit zu machen.
Ja.
Und wenn man so sieht, wie momentan auch so weltweit eigentlich diese ganze Maker-Bewegung, also eben diese Hobbyisten, Do-it-yourself-Bastler-Bewegung momentan wieder an Fahrt gewinnt, passt das auch wieder voll rein. Also man merkt schon, dass auch kleinen Kids irgendwie in der Schule oder so irgendwie so mal Lötworkshops abgehalten werden oder auch dieses Raspberry Pi-Projekt ist eigentlich auch drauf gefußt, dass es zu Bildungszwecken was Günstiges, wo man in Kontakt kommt mit Elektrotechnik oder über Programmieren. Und ich denke auch, genau auf den Zug springt auch der Amateurfunk gerade wieder auf. Also weltweit, glaube ich, ist halt dann einfach so, dass die neue Technologie, in Anführungsstrichen das Internet, auch zusammen mit dem Amateurfunk genutzt werden kann. Also wenn man sieht, dass irgendwie Verbindungen innerdeutsch aufgebaut werden mit Amateurfunk und da, wo es eben noch nicht, noch keine Verbindung gibt, keine feste Linkstrecke, wird halt dann übers Internet geroutet.
Ja.
Und somit, glaube ich, kann man da echt coole Synergien schaffen sozusagen, um das auf jeden schmackhaft zu machen.
Ja. Ist es momentan noch so ein Problem in Deutschland oder ist das, sind in anderen Ländern das Problem schon ein bisschen drüber weg oder wisst ihr das doch?
Also in Deutschland ist es so, da war das Problem ganz stark zwischen 2000 und 2010. Also wirklich so, jetzt mal als Beispiel, um das Packet Radio zu nehmen. Es gab in den 90ern ein deutschlandweites Packet Radio Netz, wo Linkstrecken und Funkstrecken, also Datenverbindungen rein über Funkstrecken über ganz Deutschland gingen. Also ich konnte hier in München ein Datenpaket hochschicken.
Also eine SMS zum Beispiel.
Quasi, also Daten verschicken an den nächsten DigiNode. Und der hat es dann über Linkstrecken komplett weitergeroutet bis an sein Ziel in Hamburg. Und komplett über Funk. Ohne Internet, ohne irgendwas dazwischen, reine Funkstrecke. Und das ist dann langsam so in den Anfang der 2000er zerbrochen. Langsam, da haben immer wieder, vor allem Hochschulen, also damals war auch ziemlich jede Hochschule, jede technische Hochschule oder FH hatte ihre Amateurfunkstation. Das ist heutzutage auch fast nicht mehr vorhanden. Und die haben dann Stück für Stück eben ihre DigiNodes abgebaut und irgendwann ist dann das Netz zerrissen. Dann hat sich dann in verschiedene Cluster eingeteilt. Also es gab dann Nord-Süd, da gab es keine Verbindung mehr, das heißt, sie konnten nicht mehr nach Hamburg. Und das ist dann mehr oder weniger komplett zusammengebrochen. Dann hat man eben begonnen, die fehlenden Strecken übers Internet wieder aufzubauen. So Stück für Stück. War dann eher schleppend, hat nicht so funktioniert, es gab weniger Teilnehmer. Und jetzt mittlerweile eben, so in den letzten Jahren, hat sich quasi mit dem Hemnet beginnt sich das wieder zu etablieren. Das heißt, man macht jetzt wieder auf einer komplett anderen Technologie, das ist eher...
Ich denke, wir gehen da nachher nochmal genau drauf ein.
Ja.
Am Wochenende war ja diese so eine Amateurfunktagung hier bei der Hochschule in München. Auch mal kurz vorbeigeschaut und da meinte auch jemand, dass in Frankreich momentan wieder total der Boom auf Amateurfunk losgeht.
Also,
das ist wohl auch so dieser klassische, es ist mal wieder ein paar Jahre nichts los, dann werden sie wieder mehr und so weiter, dieser klassische Rhythmus, den man von Deutschland wahrscheinlich auch kennt.
Abgesehen von dem, man macht es, weil man es kann, ist eben auch noch, sagen wir mal, der Punkt vom Notfunk-Gedanken. Also
Rund- oder Notfunk? Was ist das?
Notfunk. Genau, also das ist eben der Gedanke dahinter, was passiert, wenn eine Katastrophe eintritt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt erscheinen, aber es ist tatsächlich so, dass das jüngst und auch schon in früheren Jahren wirklich zum Einsatz gekommen ist. Das ist, was passiert, wenn bei einer Überschwemmung oder was auch immer Kommunikationsstrukturen zusammenbrechen. Und es gibt auch Leute, die sich eben dann diese Notfunkgeschichte auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist dann deren Ausprägung wieder, die wollen keine Diplome, die wollen eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die auch im Katastrophenfall funktioniert. Und ich denke, bei einer Überschwemmung in den letzten Jahren war es dann eben auch der Fall, dass Feuerwehr nicht kommunizieren konnte, weil irgendwas zusammengebrochen ist und eben dann über Notfunk, also durch die Amateurfunker, die dann mit Batterien ihre Funkstation am Laufen gehabt haben, eben dann den Behörden oder die Armee gegriffen.
Das heißt, es ist auch so ein bisschen so eine Aufgabe des Amateurfunkdienstes, für solche Fälle auch da zu sein und dann eben Standorte, auch Relais. Also was ist ein Relais eigentlich genau?
Also ein Relais ist im Endeffekt eine feste Funkstation, meistens mit zwei verschiedenen Frequenzen, einer Empfangs- und einer Sendefrequenz, wo ich quasi was hinschicken kann auf einer bestimmten Frequenz, also ich spreche und das Relais sendet es gleichzeitig auf eine andere Frequenz mit wesentlich mehr Leistung wieder ab. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier in München auf dem Olympiaturm ist ein Relais. Da kann ich es mit meinem Handfunkgerät hinsenden und gleichzeitig kann dann jeder andere im Großraum München bis Augsburg, wo ich quasi mit meinem Handfunkgerät eigentlich nie hinkommen würde, von Reichweite her das hören. Also da gibt es verschiedene, es gibt Zugspitze zum Beispiel. Also
meistens immer so ruhig gelegene Standorte,
Berge. Sind natürlich prädestiniert dafür,
ja.
Genau. Und jetzt mal ganz kurz den Notfunk. Ich glaube, das war sogar bei der letzten Überschwemmung in Deutschland, dass die der Behördenfunk, die Feuerwehr oder Polizei, wenn es war, intelligenterweise einen Server für die Tetra, also für den neuen digitalen Behördenfunk, in einem Keller stehen hatte, der dann voll Wasser gelaufen ist.
Ja.
Das war also, oder ich glaube, das letzte große Beispiel war auch das Erdbeben in Haiti, wo dann auch Amateurfunker dann eine Kommunikationsinfrastruktur wieder aufgebaut haben, weil da die Infrastruktur komplett zerstört war.
Okay.
Cool. Genau.
Was haben wir denn sonst noch so für Betriebsarten? Also Notfunk haben wir jetzt schon abgehakt. Mhm. Wir haben vorhin mal Packet Radio und Hemnet schon angesprochen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Zukunft, oder? Ja, okay, Hemnet ist so ein bisschen die Zukunft des Amateurfunks, oder?
Es ist einfach, also Hemnet muss man so sagen, es basiert eben eher auf WLAN-Technologie, nur ein bisschen anderen Frequenzbereich, wo wir eben vorhin schon gesprochen haben mit den 5 GHz, ein klein bisschen verschoben mit mehr Leistung. Und da wird eben auch so ein Backbone-Netz momentan in Deutschland aufgebaut. Also es gibt zum Beispiel in München momentan, soweit ich weiß, 4 Zugangsknoten. Einen auf dem Olympiaturm, einen in der Studentenstadt, einen auf dem Kraftwerk Süd und
Heizkraftwerk Thalkirchen
ist genau. Das andere, ja. Oder waren es auch nur drei? Und die sind eben untereinander über Linkstrecken verbunden. Sind dann zum Beispiel verbunden mit Salzburg, Augsburg und ich glaube nach Norden geht auch noch was, Richtung Donauwörth. Und von da aus geht es eben weiter. Also Deutschland ist momentan noch nicht komplett nur über Funkstrecken wieder verbunden. Also es sind immer noch so einzelne Cluster, aber es wächst. Zum Beispiel in Österreich, die sind schon ziemlich weit, die sind, glaube ich, schon komplett verbunden. Gerade da geht es quasi einfach von einem Berggipfel zum nächsten Berggipfel. Ja. Da war halt schön freie Sicht.
Also da kann man auch nochmal empfehlen, auf die Seite hemnetdb.net gehen und dann da auf Karte drücken. Da sieht man halt da richtig schön, was dann so dazu geht. Und im Vergleich zu Packet Radio hat man da auch bessere Datenraten, oder?
Genau, also es ist Packet Radio war eben klassisch auf 70 Zentimeter und 2 Meter Bänder, so um die 400 MHz herum und um die 150. Und da hat man Daten dran zusammengebracht zwischen 1,2 und 9,6 Kilobaud. Und es ging mal hoch mit besonderen Techniken, bis mehr Bandbreite ging es mal hoch auf bis 56K oder 60K. Also es war eher so Modemzeiten,
ja.
Kann man so sagen, während halt jetzt eben das Hemnet breitbandig ist. Also das Hemnet hat meistens eine Bandbreite von 10 MHz in diesem 5 GHz Spektrum und da bringt man dann schon, da geht es dann schon in den Megabit-Bereich.
Also wie viele Megabit pro Sekunde kann man dann so übertragen?
Ja.
Kommt darauf an,
kommt auf die Verbindungslänge.
Aber so mit dem DSL kann man das durchaus
vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also mit dem einfachen DSL.
Genau, und dann ist eben so, und dann gibt es eben, also die Linkstrecken sind auf 5 GHz und dann gibt es eben User-Zugänge. Das heißt, ich kann mir jetzt hier auf dem Dach von der Clubstation zum Beispiel einen User-Zugang einrichten, was wir hier auch haben.
Ja.
Der ist jetzt einfach auf den Olympiaturm gerichtet und der sendet dann im 2,4 GHz Netz, also ein Band runter, also auch wieder ein WLAN-ähnliches Band. Hat den Vorteil, dass man WLAN-Hardware verwenden kann. Die ist meistens so ausgelegt, dass man nur ein bisschen was an Software schrauben muss, dass die eben andere Kanäle verwendet. Und da kann man sich quasi Standard-Hardware hernehmen und die bekommen natürlich durch die Verbreitung extrem günstig.
Ja. Gut.
Was man hier noch sagen muss, ganz kurz zum Hemnet. Das Hemnet hat zwar einen offiziellen IPv4-Bereich, ist aber komplett entkoppelt vom Internet. Das heißt, ich kann vom Internet nicht aufs Hemnet zugreifen, außer ich baue eine VPN-Verbindung auf. Hat den Grund, weil wenn jetzt jeder da einfach ein Datenpaket verschicken könnte, würde ein Nicht-Amateurfunker einen Amateurfunkdienst betreiben.
Mhm. Das heißt, das geht genauso wie für alle anderen Dienste. Da darf ich senden, darf ich nur, wenn ich eine
Kennung habe. Genau, auch wenn es nur ein Datenpaket ist, ja. Über schon festens diese Linkstrecke, die von Amateurfunk betrieben wird. Ein Nicht-Amateurfunker darf über diese Linkstrecke keine Datenpakete verschicken.
Ja.
Und was noch dazu kommt, es muss auch alles unverschlüsselt sein, weil der Amateurfunk muss ein unverschlüsselter Dienst sein. Das heißt, jeder kann es mithören. Wenn ich irgendwelche Protokolle, digitale Protokolle oder ähnliches verwende, müssen die zumindest für jedermann zugänglich sein, dass es quasi rein theoretisch jedermann empfangen könnte.
Ja, also ich darf jetzt nicht dann meine privaten Telefongespräche
schon, das kannst du schon machen.
Mit Platz, so dass es halt niemand hören kann.
Genau, ja. Das auf jeden Fall muss unverschlüsselt sein und ja. Das darf halt nur zwischen Amateurfunkern stattfinden.
Ja, okay. Gut, was gibt es denn sonst noch für Betriebsarten?
Ja, also wie wir vorher schon kurz angesprochen hatten, diese Diplome, da eng verbunden sind eben auch Conteste, also Wettbewerbe. Da geht es dann darum, dass man oft auf einer bestimmten Betriebsart oder auf einem bestimmten Band möglichst viele Verbindungen hat in vorher definierter Zeit. Das auch oft an nicht alltäglichen Orten, wie zum Beispiel auf Bergen oder mobil. Also man ist dann vielleicht mit seinem Fahrzeug unterwegs mit noch zwei Leuten. Und dann gibt es noch sogenannte Erde-Mond-Erde- oder Meteor-Scatter-Verbindungen. Das ist eben das Angesprochene, was ich ganz zu Anfangs mal erwähnt hatte. Bei bestimmten Verbindungen, bei bestimmten Bedingungen und auf bestimmten Frequenzen kann man eben den Mond sozusagen als Spiegel hernehmen und seinen Funkstrahl sozusagen auf den Mond richten und dadurch Überreichweiten erzielen. Und das Gleiche funktioniert dann eben auch mit Meteoritenschauern, die dann eben auch dafür sorgen, so ähnlich wie Nordlichter quasi die Atmosphäre aufladen und das dann auch wieder wie ein elektrischer Spiegel wirkt.
Ja, also man verwendet in dem Fall dann quasi wirklich den Mond als Satelliten, kann man so sagen. Also, jeder, der den Mond in dem Moment sehen kann, kann das dann auch empfangen. Also ich benutze ihn einfach als
Spiegel. Klassisch heißen Satelliten ja eigentlich nur, also genau, Astronomen sind das ja gerade ja, Körper, genau. Die um den Planeten gehen.
Tun. Genau.
Und dann eigentlich ist der Mond der erste Satellit wahrscheinlich gewesen.
Kann man so sagen. Ja. Also es gibt auch Amateurfunksatelliten.
Also ja. Das heißt wirklich technische Geräte, die man hochgeschickt hat,
genau.
Auf dem Relais.
Genau, das ist die AMSAT, OSCAR sind da recht bekannt und berühmt. Die werden meistens als Nebennutzlast von irgendeiner Hauptnutzlast mit hochgeschossen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Astra mal wieder einen neuen Satellit hochschickt, die haben jetzt noch zufällig 50 Kilo frei oder weniger, oder Luft eben in der Rakete, dann kann man eben, da kommt dann eben der Amateurfunkdienst daher, irgendwelche Vereine oder Vereinigungen und sagen dann, hey cool, das machen wir doch.
Da gibt es dann eben auch Websites, wo man dann eben nachgucken kann, wann der quasi über einen drüber fliegt und den dann nutzen kann. Genauso wie die ISS. Auf der ISS ist auch eine Amateurfunkstation. Kann man eben auch nachgucken, wann die mal wieder über uns drüber fliegt und dann eben auch Gesprächsverbindungen mit denen aufbauen. Wobei das meistens eigentlich dann für Schulen oder so vorbehalten ist. Also weil das natürlich...
Ja, die haben natürlich auch nicht unendlich viel Zeit da oben.
Erstens das und die priorisieren dann schon.
Ja. Wobei alle Astronauten, also ich glaube ohne Ausnahme Amateurfunker sind.
Ja. Also sie müssen auch eine Amateurfunklizenz gemacht
haben. Ich glaube, sie müssen sowieso eine professionelle Funklizenz machen und geht das gleich mit.
Ja. Das sind halt sowieso Betriebsdaten, da braucht man vom technischen Equipment, das geht halt nicht mit dem Handfunkgerät, also braucht man schon Antennen mit Nachführung, die wo quasi, das sind halt normal keine geostationären Satelliten, weil die sind jetzt nicht in 36.000 Kilometer Höhe, also über demselben Punkt wie jetzt normale Fernsehsatellit, also ich kann nicht einfach einen Schlüssel hinstellen und sagen, das passt jetzt, sondern die sind halt auf tieferen Umlaufbahnen, wo sie quasi an uns vorbeifliegen.
Und ich muss dann immer Antenne, wenn ich jetzt einen Polspiegel habe, den ich dann nachführen muss.
Genau, also. Aber es gibt dann eben diese sogenannten Kepler-Daten, eben auch im Internet und anhand dessen kann man sich dann eine automatische Nachführung irgendwie hinstellen und dann sollte das klappen.
Ja, wo wir jetzt gerade bei der ISS waren, es gibt eben auch Betriebsarten mit Bildfunk. Also es gibt da ATV und SSTV.
Also SSTV steht da wirklich für Fernsehen.
Fernsehen, also Television. Also SSTV ist Schmalbandfernsehen. Da ist quasi jetzt, es ist eigentlich eine Standbildübertragung, kann man so sagen. Da, die ISS sendet eben auch regelmäßig. Und da dauert eine Bildübertragung jetzt so mal 1-2 Minuten für ein Standbild mit noch, also es ist noch komplett analog. Also ATV ist das normale, also ATV ist im Endeffekt in den meisten Fällen ganz normales PAL-Fernsehen, also wie man es eben von normalen Fernsehen früher kennt, analog. Und eben nur auf Amateurfunkfrequenzen. Also nicht auf Fernsehfrequenzen, sondern Amateurfunkfrequenzen. Da gibt es eben Frequenzen, die sind nahe an normalen Satellitenfernsehfrequenzen, deswegen man kann...
Das heißt, um das zu empfangen, nehme ich mir dann meinen analogen Digital...
analogen Receiver. Genau, einen analogen Satellitenreceiver. Man kann das RNB anpassen, dass es eben die Zwischenfrequenz, die gleiche Zwischenfrequenz verwendet wird im Satellitenreceiver. Also muss es ganz kurz. Satellit sendet mit 11 GHz ungefähr, so in diesem Bereich. Und diese 11 GHz gehen aber nicht durch das Antennenkabel, sondern es wird...
Im Haus sozusagen.
Im Haus, genau, sondern es wird im LNB runtergesetzt im Bereich, glaube ich, so um die 2 GHz.
Ja, ich glaube, man kann einfach das LNB dann weglassen sozusagen und dann einfach
eine Antenne benutzen. Oder eben ersetzen durch entsprechendes, dass man eben diese Funkbänder. Und dann kann man eben auch mit dem normalen Satellitenreceiver eben dieses Amateurfunkfernsehen sehen. Da gab es eben auch so in den späten 90ern hat man das auch versucht zu digitalisieren. Da gab es dann eine Platine, die konnte man sich kaufen. Das war ein MPEG-Encoder.
Und das heißt dann DATV Platine. Oder wie?
Genau. Gut, gerade das ist dann DATV und das kann man dann auch mit ganz normal mit einer D-Box empfangen. Also es war auch exakt die gleiche Technik als MPEG 2 mit digitales Satellitenfernsehen. Aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Also es gibt ein paar wenige Amateurfunk-Relais, Amateurfunk-Fernsehrelais. Also Olympiaturm ist auch eins.
Ja.
Aber es ist halt auch eine Betriebsart, die geht richtig ins Geld. Ja. Also da gibt es halt keine Standardteile, wo man sich billig in China kaufen kann, sondern da geht man dann schon in einige Tausende in den Bereich, um am Amateurfunkfernsehen teilnehmen zu können. Zumindest also zum Senden.
Ja.
Zum Empfang, wie gesagt, reicht ein einfacher Satellitenreceiver mit ein bisschen Umbauen aus.
Ja, aber wie gesagt, also heutzutage, wer hat denn heute noch einen Satellitenreceiver bei sich daheim? Also wahrscheinlich nimmst du dafür heutzutage einfach auch wieder deinen Computer her und so, das Hemnet löst wahrscheinlich das damit ab, so über das Netzwerk, TCP/IP kannst du ja alles schicken
sozusagen. Das wird sich zeigen, ja, klar. Mhm. Also es gibt auch die meisten Amateurfunk-Fernseh-Relaisstationen sind im Hemnet. Das heißt, das Bild, was die quasi verbreiten, wird auch über das Hemnet übertragen.
Und du kannst dann darüber wieder Relais übers Hemnet verbinden, sodass du dann an der einen Ende was reinschickst, auch wieder rausgeht sozusagen. Okay. Gut, jetzt haben wir ewig lang alles Mögliche im Amateurfunk erzählt. Ihr habt jetzt schon mehrmals unsere Clubstation erwähnt. Club ist sozusagen hier auch doppeldeutig, weil wir ja der Münchner Chaos Computer Club sind. Wir haben jetzt auch so eine Station uns eingerichtet in den letzten Wochen.
Genau. Ja, das ging eigentlich schon, los ging es eigentlich schon im November. Also da kam eben auch Mitglied hier, der Jan, der war glaube ich auch schon öfter hier im Radio übers Lockpicken und ähnliches.
Ja.
Der hat das alles so ein bisschen ins Leben gerufen, hat eben Mitstreiter gesucht und mit uns zwei dann eben Mitstreiter gefunden und noch ein paar anderen. Und wir haben hier einen sehr netten Vermieter, der uns quasi gesagt hat, baut gerne Antennen aufs Dach. Und dann haben wir eben angefangen, erstmal den alten Mast, wo quasi noch alte terrestrische Fernsehantennen keiner mehr benutzt hat, leer zu räumen.
Davon gibt es übrigens nur einige, wenn man mal den Blick schweifen lässt über Münchens Dinger.
Ja. Die Frage ist halt, wer es noch benutzt.
Genau, also, meistens sind das tote Bäume.
Naja, also quasi. Wenn du jetzt dein DVB-T daheim nicht gescheit empfängst, dann musst du halt ein Kabel anstecken und die meisten Leute wissen das schon wieder gar nicht mehr, dass ihnen DVB-T-Stick auch wieder die Antennen, die da aus der Wand kommt, mit einstecken können.
Ja. Also. Nee, also die werden, ich denke mal, also in München macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Weil einfach nutzen, der DVB-T so stark ist.
Also man kriegt mittlerweile, also über den Mittelturm eh alle Fernsehsender rein und jede kleine Indoor-Stabantenne hat man da perfekten Empfang. Naja, auf jeden Fall haben wir den dann leergeräumt, haben dann an ein paar Wochenenden angefangen, eben Leitungen hochzuziehen durch einen stillgelegten Kamin, also vom Keller bis ins Dach. Und dass wir die Antennen eben, weil unser Club ist im Erdgeschoss und die Antennen sind jetzt eben im 5., 6. Stock. Und dann haben wir eben Stück für Stück eben eine Amateurfunkstation unten aufgebaut mit verschiedenen Geräten. Also wir haben wo wir den kompletten Kurzwellenbereich abdecken können, also quasi alles von 0 bis 30 MHz, die Bänder, dann haben wir noch
VHF, UHF, also 2,70 Meter.
Mhm. Genau. Mit verschiedenen Technologien, also wir haben Digitalfunk, also wir können auch digitale Sprache eben übertragen. Da hat sich eben auch so ein Standard durchgesetzt. Und wir haben da theoretisch das Funkgerät, wir haben gerade auch noch 23 Zentimeter, also noch hochfrequenter, wo dann eben auch...
23 Zentimeter ist dann so 2,4 GHz wieder, oder?
Das kann man sich ausrechnen, ja. Ich habe da ja so schöne Bandpläne mitgebracht, wäre es nämlich auch ganz wichtig. Also man kann sich eben diese Bandpläne, wo wir am Anfang besprochen haben, immer schön ausdrucken, weil auch im Amateurfunk darf nicht auf jede Frequenz in allen Betriebsarten gefunkt werden.
Ja.
Weil es gibt auch Frequenzen, da darf ich zum Beispiel nur morsen. Zwar schon als Amateurfunk, aber darf jetzt keine Sprache übertragen. Oder es gibt welche, der hat jetzt bevorzugt, das heißt hier bevorzugt Digitaltechnologien, hier bevorzugt normale Sprache.
Das heißt, wenn ich mich dann auch vor so einer Station sitze, weiß ich auch, wo ich hinhören muss, um das und das
zu sehen. Genau, und das sehe ich jetzt in meinem 23 cm Amateurfunk-Bandplan, sehe ich jetzt hier, der geht im Amateurfunk von 1240 bis 1300 MHz. Genau, und da gibt es eben hier so, ja, es geht halt eben los, digital, dann hier gibt es zum Beispiel FM, dann geht es eben weiter über Packet Radio, Amateurfunkfernsehen.
Okay, das heißt, meine Aussage von vorhin mit den 23 cm sind im Zukunft 4 GHz-Bereich ist schon mal falsch, weil das geht nur von 1,2 bis 1,3.
Genau, also jetzt hier jetzt haben wir zum Beispiel EME, eben Erdemond-Erde, wie wir eben angesprochen haben, liegt jetzt hier bei 1296 MHz. Und so ist es eben ein bisschen unterteilt. Damit man sich da, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, geil, ich habe jetzt einen Amateurfunk-Fernsehempfänger mir aufgebaut, möchte jetzt jemanden hören, dann muss ich ja schon wissen, wo könnten was los sein. Da gibt es eben deswegen verschiedene Aktivitätszentren.
Ja. Nennt man das, also es verbietet ja keiner, das woanders zu machen innerhalb vom Amateurfunkbereich, aber es macht einfach nur Sinn, dass man sich dran hält, weil dann findet man sich schneller.
Das heißt, der Verein, also der DAG hat es dann im Prinzip sich wieder die Amateurfunkbänder nochmal ein bisschen eingeteilt mit, was macht man wo.
Das ist sogar auf einer höheren Ebene,
genau,
weil die Funkwellen machen ja nicht an Grenzen halt sozusagen. Ja. Deswegen macht es Sinn, dass man das eher kontinental regelt. Mhm.
Also die Amerikaner haben jetzt ein bisschen andere Einteilung wie wir, aber in Europa...
Das heißt, da gibt es dann auch wieder Verbände, wo sich diese lokalen, nationalen Verbände wieder zusammengeschlossen
haben. Genau. Ja, und eben, wie gesagt, unsere Station kann nämlich auf 23 Zentimeter, eben für so, haben wir eben vorgehalten, für so Geschichten wie Satellitenfunk oder ähnliches oder eben alles Mögliche. Da fehlt uns allerdings aktuell noch die Antenne dazu. Also wir haben einfach noch keine passende Antenne. Also wir haben jetzt eben als erstes, die erste Antenne, die wir installiert hatten, war eben die für 2,70 Meter, das war eine Kombi-Antenne. Dann haben wir jetzt eben vor 2-3 Wochen die Kurzwellenantenne, ein Riesending, ich weiß nicht, wie lang die ist.
8 Meter circa.
8 Meter, eben aufs Dach montiert und auch schön mit Abspannung und damit die im Wind nicht allzu sehr wackelt.
Gibt es, glaube ich, auch Bilder bei uns auf der Webseite.
Genau, ja.
Und somit haben wir uns eben jetzt quasi das Tor zur Welt aufgeschlossen. Mhm. Mit dieser 2,70 Meter Antenne kann man eben, man sagt so, das ist eine Antenne für einen Relaisbetrieb, also sagt man, auf dem Frequenzbereich geht es so circa bis optischer Horizont plus 15%. Dann hört es eigentlich auf. Man kann durch besondere Begebenheiten noch Überreichweiten erzielen, aber sagen wir mal, so circa die Frequenzen sind eben für diese Reichweiten. Und wenn man um die Welt will, muss man eigentlich auf Kurzwelle senden.
Genau. Ja, das allererste QSO, das wir auch geführt haben mit der Kurzwellenantenne, ging auch nach
Kanada,
genau. Ja. Also wirklich so angeschlossen. Ein bisschen gesucht oder so. Also, ich hab echt schlecht verstanden, aber wer hat so ein bisschen gefadet.
Ja.
Aber, das war das erste QSO dann mit Kanada. Cool. Das war dann auch mal so ein guter Einstieg, wo man so sagt, okay. Ja. Hauptsächlich hört man, wie man immer hört, sind Italiener. Die sind da, also, man könnte meinen, die haben keine anderen Hobbys. Also, die funken sehr gerne.
Ja.
Auf Italienisch versteht man natürlich kein Wort. Also, es gibt jetzt, also, es gibt
jetzt ja, aber die Kanada-Verbindung war jetzt über Kurzwelle.
Genau.
Das heißt Morse?
Nee, oder? Das war schon Sprachverbindung. Also man kann, okay. Das war eine Sprachverbindung im, ich glaube, das war um die 18 Megahertz. Mhm. In dem Bereich war das eben, war das eine Sprachverbindung.
Ja.
Analog.
Ja, so klassisch hat man ja bei Radios auch noch, die jetzt, wenn sie mehr als FM und AM haben, dann gibt es ja auch mal Kurzwelle oder sowas auch noch, wo man dann und Mittelwelle-Sender sozusagen.
Genau, also ja.
So muss man sich dann auch eine Qualität vorstellen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also je mehr Informationen, dass man unterbringen will, und das Sprache ist schon mal eine relativ komplexe Information, desto mehr Bandbreite braucht man sozusagen in seinem gesendeten Signal, und ja, Bandbreite kostet eben Leistung. Also um damit weit zu kommen, muss man mitunter viel Leistung reinstecken, und wenn man dann eben das Morsen, was du jetzt gerade angesprochen hattest, verwendet, das ist ja nur ein Piep sozusagen, auf einer bestimmten Frequenz, das ist sehr schmalbandig, und damit kommt man dann eben auch mit relativ wenig Leistung sehr, sehr weit.
Als Beispiel jetzt eben, zum Beispiel so ein Hörfunkfernsehen hat eine Bandbreite von 8 MHz, nur ein Kanal, also mit zum einmal senden 8 MHz, und es wird ja schon allein in der Kurzwelle, geht ja nur von 1 bis 30 MHz, würde es ja schon fast den kompletten Bereich sprengen, während jetzt auf Kurzwelle quasi hunderte von Sprach- oder tausende von Morse-Verbindungen quasi abgehalten werden. Das
genau. Und digitale Verbindungen gehen eben runter bis zu einer Bandbreite von 31 Hertz zum Beispiel. Also mal um die Größenordnung darzustellen.
Ja, 31 Hertz gegen 8 MHz, ist dann, da bringen wir einige Verbindungen unter. Ja. Das ist eben, warum man den Amateurfunkfernsehen jetzt zum Beispiel eben auf hohe Frequenzen wie jetzt in diesen Gigahertz-Bereich schiebt, wenn man da einfach prinzipiell mehr Bandbreite zur Verfügung hat. Aber
eben auch sehr
das geht halt nicht so weit. Ja.
Genau, nur die Reichweite halt. Also ich kann jetzt nicht in 23 Zentimeter Band nach Kanada funken.
Ja. Jetzt haben wir über unsere Station hier in München erzählt. Es gibt ja aber auch im bundesweiten CCC so ein bisschen Amateurfunker, die sich ja auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, die sind sogar ein eigener Ortsverband im DARK, oder?
Genau, das ist der D23, die Chaoswelle. Und ja, die sind eben ein eigener Ortsverband, die sie eben aus dem Zuge des CCC eben herausgebildet hat.
Das heißt, es ist nicht so, also nicht so ortsbezogen wie die anderen, sondern mehr so überregional. Also, ja, Pi mal Daumen.
Genau, also es ist jetzt im Gegensatz, also wir als Amateurfunkstation jetzt im Münchner CCC sind einfach nur eine Station mit dem Rufzeichen DL0MUG. Wir sind grundsätzlich im DRC organisiert unter C18, was ein eigener Ort, also was eben auch ein Ortsverband ist, aber eben jetzt nicht unser Ortsverband. Ja. Also das ist nicht der Münchner CCC-Ortsverband, sondern also die Chaoswelle ist dann eben aber ein eigener Ortsverband, eben der D23. Und ja, die haben sich eben auch dem Technischen hinter der Geschichte verschworen, auch dem Hacker-Gedanken im Amateurfunk, den wir auch hier versuchen, jetzt in München ein bisschen zu etablieren.
Ja, die sieht man auch so ein bisschen auf den Veranstaltungen, glaube ich. Also gerade Easter Hack Kongress oder so haben die auch mehr Stationen aufgebaut. Ja,
also im Kongress waren sie auf jeden Fall. Easter Hack sind sie bestimmt auch wieder vertreten.
Ich meinte eigentlich das Camp. Also das
also auf dem Camp, ja.
Also egal, ob das Kleine oder das Große, da hast du halt auch den, also gerade auf dem Camp in München mit ICMP, also mit Steinach, da haben sie immer auf dem Sportplatz hier so eine riesige Kurzwellenantenne aufgebaut und so. Ja.
Amateurfunker trifft man immer wieder. Also man glaubt auch gar nicht, wer eine Lizenz hat.
Einmal vielleicht einmal durch die, wenn mal ein langweiliges nach München streift, vielleicht mal ein bisschen auf die Dächer gucken, wenn da eine eigenartig große Antenne auf dem Dach ist, dann ist das manchmal auch ein Zeichen. Dass da ein Amateurfunker
beides nicht so einfach ist. Also es gibt da den Begriff des Antennengeschädigten. Eben deswegen sind wir eigentlich so dankbar, dass unser Vermieter da so mitmacht. Das darf halt nicht jeder. Also es muss natürlich erlaubt sein vom Vermieter, da auf das Gebäude irgendwas zu platzieren. Und von dem her ist so eine große Antenne für Kurzwelle schwierig in der Stadt. Es gibt zwar Alternativen, aber die sind dann oft nicht praktikabel oder bringen nichts. So Zimmerantennen.
Genau. Die berühmte Bierdose, das Bierfassantenne.
Ja, die 5-Liter Bierfassantenne für Kurzwelle.
Ja. Ja, da kann man sich aus dem 5-Liter Bierfass, das hat anscheinend sehr gute elektrische Eigenschaften für Kurzwellen.
Okay, dafür möchte ich dann ein Foto auf der Webseite sehen, für diese Sendung. Okay, wenn ich jetzt mit Amateurfunk loslegen möchte, sozusagen, also zuhören kann ich ja immer.
Genau, das ist meistens so der erste Punkt. Also man kann, also entweder man hat so die alten Weltempfänger. Die gehen ja meistens in den Kurzwellenbereich rein, auch in manche Amateurfunkbänder. Da kann man oft mal reinhören.
Oder man geht auf www.websdr.org. Das sind quasi Empfänger auf Universitäten oder wo auch immer. Und die streamen quasi ihr empfangenes Signal bereits demoduliert über ein Java-Applet. Und dort kann man dann tatsächlich selber auf den Frequenzen rumtunen und einfach mal reinhören. Was sehr interessant ist, weil dann kommen eben diese Gespräche, die oft stattfinden, einfach mal mithören und so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen.
Aber ich kann jetzt auch einfach zu uns im Club kommen und da mal so ein bisschen das Mikrofon abstecken und dann halt mal ein bisschen.
Das wäre der nächste Schritt, dass man eben also entweder zu uns im Club eben geht oder zu irgendeinem anderen Ortsverband, zu einer Station, zu einer Clubstation, und dass ich mal erstmal mit anderen trifft, mal in Kontakt tritt. Also das kann eben auch sowas wie so eine Amateurfunktagung sein, wie jetzt eben war. Oder einfach jederzeit vorbeikommen, ratschen, dann sich mal ein bisschen was die Technik zeigen lassen, erklären lassen. Ja. Und dann eben mal mithören, mal zuschauen, wie jetzt eben Amateurfunk und Funk selber darf man es ja leider noch nicht.
Ja.
Und dann hat man vielleicht Lust dazu und dann kann man sich mal für so einen Amateurfunkkurs, die immer wieder von eben von allen möglichen angeboten werden, von Ortsverbänden hauptsächlich im DRC. Und da gibt es dann auch Ausbildungsrufzeichen.
Falls man eben selber noch keine Lizenz hat, kann man sich eben, jemand, der schon eine Lizenz hat, kann sich ein Ausbildungsrufzeichen zulegen und dann quasi seinen Schüler.
Ja. Aber der muss dann immer da sein,
sozusagen. Genau. Der Fahrschüler, der schon im Auto sitzt,
genau, aber
der Fahrprüfer oder der Fahrlehrer sitzt immer noch am Bremspedal.
Ja, sozusagen. Genau. Ansonsten gerne am Public Tuesday vorbeikommen.
Genau, das ist immer der zweite Mittwoch im Monat, das heißt
Dienstag,
genau, weil wir senden ja immer diese Sendung am zweiten Mittwoch im Monat. Also meistens ist es dann immer genau, also wenn ihr die Sendung jetzt live im Radio hört, gestern, aber ihr könnt euch mal den nächsten aufschreiben. Aber ansonsten halt bei uns einfach im IRC-Kanal mal vorbeischauen.
Genau.
Die dann auch bei uns im Wiki. Adresse dazu auch mal, weil wir es wahrscheinlich erwähnen, ist wiki.muc.cc.de oder allgemein zu der Radiosendung hier. Da gibt es eine eigene Wiki-Seite unter radio.muc.cc.de. Das steht dann auch dran, wie man uns dann hören kann, wenn man nicht auf UKW ist, weil wir haben jetzt auch einen Podcast, der jetzt seit ein, zwei Wochen auch wieder funktioniert. Da gibt es auch nichts zu der Sendung und auch da gibt es dann auch zum Beispiel Bilder, wie die gesagt, wir versandt. Cool. Haben wir noch was und was vergessen?
Ja, bestimmt einiges, aber das kann man im Gespräch, wenn jemand vorbeischaut, erklären.
Ja. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr breitbandiges Thema. Man könnte sich da in verschiedenste Richtungen verquatschen. Von Betriebsarten haben wir noch lange nicht alle durch. Technisch könnten wir sowieso uns einen abnörden hier. Aber irgendwann muss auch mehr Spaß sein. Und ich glaube, für den ersten Eindruck hat es gereicht.
Okay, dann danke an euch, Chris und Ans, für die Sendung über das Thema Amateurfunk. Die nächste Sendung wieder in einem Monat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.